So, ich, ja, jetzt, ja. Jetzt habe ich auch aufs Köpfchen gedrückt, Dirk. Jetzt bist du jetzt glücklich. Ja,
ich bin jetzt glücklich, das ist richtig. Ich weiß nicht, Pre-Show ist doch eine coole Sache. Irgendwie bin ich immer noch zu leise. Ist mein Pölöppel immer noch nicht
das in Ordnung? Das interessiert doch keine Sau, die Pre-Show. Das ist
ein sogenanntes Bartmikrofon.
Ein Bartmikrofon.
Ja, das hast du schon mal besser bekommen. So, Ruhe da hinten.
Dafür habe ich einen schönen Plöpp aus der Flasche. Oh, das ist aber leise jetzt.
Was ist leise? Nee, ist nichts leise. Genau.
Hallo.
Was sind wir denn jetzt eigentlich? 9,
wir sind bei der 9.
Ne?
Wir haben bald die 10 und dann gibt es dann vielleicht auch, also ab der 10 müssen wir dann auch was Neues einbauen.
Müssen wir was Neues einbauen, ja.
Neue Features. So. Feature Request für die 10.
Ja, Flitter-Buttons wurden auch schon ein paar Mal angefragt.
Und Livestreaming.
Ja.
Na gut, erstmal sind wir bei der 9 vom Geek-Stammtisch. Wie immer mit dem Basti.
Servus.
Und der Bascht ist wieder unser Gast.
Grüßt euch.
Yeah. Der sitzt ja hier eh rum. Und der Dirk ist auch dabei.
Ja, genau.
Über was reden wir denn heute alles?
Weiß ich nicht.
Haben wir ja, also zum einen hat uns Lukas, oder ja, uns beiden, glaube ich, also ich habe auf jeden Fall von Lukas die Information erhalten. Der ist ja Backer von dem Ruby 2.0 Walkthrough von Peter Cooper. Und der gute Mann ist wohl so weit wieder fit, dass er den letzten Teil da hier Verschiedenes aufnehmen konnte. Und die Backer haben jetzt schon den Download-Link bekommen. Und ja, das wird jetzt also demnächst auch irgendwie für den Rest der Welt käuflich zu erwerben sein.
Ja.
Und ja, das nur dazu.
Eine neue Ruby-Show gab es noch nicht.
Neue Ruby, achso, keine Ahnung.
Finde ich mal ganz cool. Also ja, mal so mal.
Das ist richtig. Und dann vielleicht noch als Ergänzung, letzte Woche hatten wir ja ganz taufrisch über den GitHub-E-Mail-Leak gesprochen bei GitHub Enterprise.
Ich habe es von euch eine Stunde vor Hacker News erfahren.
Ja. Yes! ja, das haben wir auf jeden Fall, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und ja, kurz danach, glaube ich auch schon, oder irgendwie in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages, hat GitHub sich dazu geäußert und es war ein Regression-Bug durch das Rails Security Update. Die Links dazu packen wir mal in die Shownotes. Hintergrund ist gewesen, dass wenn man diese ARL-Konstrukte macht, sichergestellt, also nicht mehr dafür gesorgt wird, dass irgendwie toSIM auf den Keys aufgerufen wird, weil dadurch irgendwie eine
Speicher.
Ja, Speicherattacke. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war da irgendwas möglich. Das hatte dann TenderLove netterweise ausgebaut, das toSIM. Was dann dazu geführt hat, dass wenn man einen anderen Scope hat, der irgendwie, also nicht nur Default Scope oder also einfach einen anderen Scope, der denselben Key verwendet hat, aber als String, war es bisher halt kein Problem, weil der andere war ja ein Symbol der Key und beim Zusammenpacken der Keys haben die halt einfach brav nebeneinander existiert und jetzt wurden die halt leider überschrieben beim Hash-Merge.
Und das heißt, du baust halt schön deine Filter zusammen und am Ende sagst du ja und irgendwie ja, irgendwas Unbefangenes so, Should Receive hier.
Ja, also bei denen war es dann halt im Beispiel mit irgendwie Organisationen, ne? Also es ist halt irgendwie mehrfach Organisationen im Filter aufgetaucht, ja. Und die haben das halt unterschiedlich eingeschränkt und je nachdem sind dann halt einfach Sachen weggefallen, ja. Komplett und dann hat halt der Letzte gewonnen und ist halt einfach an, hier ist halt irgendwie Organisation Enterprise.
Genau, ist Enterprise, ja, also E-Mail.
Ja, das hat dann auch, deswegen habe ich dann auch darauf verzichtet, das Security-Update bei uns dann schon einzuspielen. Weil es eh interne Sachen sind, aber ja, da ist auch, also ein Issue ist dann auch irgendwie relativ schnell aufgemacht worden, aber das ist auf jeden Fall noch nicht geschlossen. Da ist jetzt irgendwie vor kurzem noch was passiert und das sah jetzt auch nicht so aus, als ob das mal eben so geschlossen werden kann. Weil ja, das halt schon so eine grundlegende Geschichte ist.
Ich wollte gerade sagen, das Changeset sieht ja wirklich so aus, wie komplett erstmal die Tests alle von Symbolen auf Strings angepasst und das war jetzt aber der Refactoring-Commit. Oder?
Nee, das war der Security.
Das ist schon CVE drin. Okay.
Und das, also das hat es dann kaputt gemacht und ja. Das jetzt grundsätzlich zu fixen, ist irgendwie ein bisschen aufwendig, habe ich ja. Das Gefühl. Ja, ansonsten ja. Ist.
Ja, aber also eigentlich kann man doch festhalten, we are doomed, oder? Also ja, wenn du sowieso. Jetzt nicht updatest, dann hast du deine Vulnerability und
genau,
wenn
Speicher,
du updatest, dann
auch alles tot.
Liegst du irgendwie und alles geht kaputt.
Alles, genau. alles tot.
Ja.
Also dann Python.
Nee, Java.
Java. Oder so.
Jason.
Oder zur Not auch Clojure.
Genau, weil bei Python gibt es ja so per Definition ja keine Sicherheitsprobleme.
Genau, genau. Bei überall anders. Außer bei Ruby gibt es ja. Keine Sicherheitsprobleme. Egal. Ansonsten habe ich noch einen ganz anderen interessanten Blogpost gefunden, wo es noch so ein paar andere Regression-Bugs gab. Es gab anscheinend noch was in Action Missing, Performance Regressions.
Ja gut,
ich meine, das ist auf jeden Fall nicht sehr viel und so eine, die eine oder andere Regression schleicht sich halt auch schon nochmal ein, aber dieses Scoping-Teil ist halt echt
ein bisschen blöd vielleicht in dem Zusammenhang war ja, dass das ja nicht, also das, ich weiß es jetzt nur bei der 3.2.13, das war ja eigentlich ja so ein Feature-Release,
ja.
Bugfix, Schrägstrich irgendwas und dann kamen ja diese Security-Probleme jetzt halt nochmal oben drauf und dann hat man das wohl noch schnell noch oben drauf geworfen und dann raus damit.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Das ist auch hier Jonathan Weiss von Scalarium hat das auch angeprangert. Das ist im Grunde eigentlich, ist halt nicht besonders praktisch. Man hätte einfach noch einen reinen Security-Release machen können.
Also vielleicht hätte man eine Regression damit vermeiden können oder so. Oder
das, ja, aber das zu vermischen ist halt irgendwie grundsätzlich unpraktisch.
Ja.
Aber das Scoping, das ist halt tatsächlich einer gewesen, also der direkt durch den Security-Fix betroffen wurde. Padrino ist keine Lösung, weil da ist ja auch Active Record potenziell drin.
Wir zocken hier gerade Google Doc gegeneinander.
Ja. Mal gucken, wer gewinnt.
Genau.
Ich schmeiß doch einfach gleich alle raus, so. Da dann davon. So, könnt ihr nur noch zugucken.
Genau.
Ja, das zu den Rails-Geschichten, da Security-Update, GitHub, E-Mail-Leak. Ja.
Mhm.
Ansonsten hat sich das irgendwie jetzt in der Vorbereitung der Sendung. Vorbereitung.
Ja, die wird jetzt gerade gemacht.
Genau. In 5 Minuten. Auf jeden Fall.
DevOps, also unsere Redaktion hat jetzt.
Die Redaktion, die Schattenredaktion. Den
Sendeplan zusammengestellt. Und
ich habe den Redaktionshut jetzt abgenommen. Den Sendehut aufgezogen. naja, auf jeden Fall DevOps würde ich gerne mit euch drüber sprechen, weil heute Mittag haben wir schon beim Mittag eigentlich. Wir haben uns über Deployment-Sachen unterhalten.
Na toll, ich war nicht dabei.
Ja, deswegen ja jetzt nochmal. Das wäre ja dann auch langweilig, wenn du dabei gewesen wärst, dann hätten wir jetzt nicht nochmal drüber reden können. Auf jeden Fall haben wir uns, Anlasspunkt war, letzte Woche war die Corona-B und da gab es auch einen Talk über Deployment mit Chef.
Ihr beide nicht dabei wart.
Genau, deswegen unterhalten wir uns ja drüber. Aber du warst ja da, das
ja,
reicht ja.
Da.
Naja, auf jeden Fall haben wir dann heute halt darüber gequatscht, weil also Chef-Deployment ist halt auch was, wo ich auch schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht habe. Und ja, irgendwie hat sich da bisher noch nie so eine gute Lösung ergeben. Und der Bascht macht ja, muss ja aufpassen hier, das Sift, ne?
Okay. Ja, kein Kontext.
Entschuldigung.
Die Hörer müssen nicht wissen, was.
Das ist richtig. Sorry. Naja, auf jeden Fall war mir das irgendwie... bin ich da nicht so komplett von überzeugt, dass man das irgendwie cool hinkriegt. Aber der Basch, der hat da einen ganz, ganz coolen Ansatz gehabt. Erzähl auch nochmal.
Ja, so richtig cool wird es ja nie. Wenn man sich damit abgefunden hat, dann kann man ganz, ganz leicht mit Infrastruktur leben. Und
indem man nicht deployt, oder?
Genau. Also genau, das sicherste System ohne Netzwerk, ohne Strom und nie berührt worden. Nee, ich glaube, es gibt ja keine goldene Kugel für den Fall, aber wenn man das findet, was für seinen Einsatzzweck das Richtige ist, dann freut man sich am besten und fängt gar nicht erst an, mit Leuten drüber zu diskutieren. Und dann wird auch alles gut. Also ich glaube, der Anfangspunkt der Diskussion war überhaupt, ob man nun parallel mehrere Hosts ausrollen sollte oder ob man seriell nacheinander die Hosts ausrollt oder ob man den Agent, also was ich vorhin gehört hatte, war ja, dass der Chef, die man wohl cron-mäßig läuft. So.
Genau, der läuft halt alle Stunde plus minus random.
Eine halbe, ne?
Ja, also ja, alle
halbe. Genau. Aber das ist gekront oder das ist...
Nee, das ist so ein Systemdienst, der da läuft.
Und wenn der Run länger als eine halbe Stunde dauert, dann läuft der...
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das passiert bei Chef nicht.
Fehlt schon vorher.
Wenn das ein Systemdienst ist, könnte ich mir vorstellen, dass er das irgendwie hinkriegt, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen.
Ja.
So Fragen, die ich mir nie gestellt habe.
Ja. Nee, wir haben, glaube ich, nur angefangen, darüber zu sprechen, ob man nun die Dinger nun halt periodisch im Hintergrund laufen lässt oder ob man halt sagt, man stößt den jetzt einmal an, wenn man ihn ausrollt. Und ich habe bisher schon beides gefahren und manchmal bin ich mit dem automatischen Rollout glücklich, so dass man halt irgendwie ein Update auf dem Master macht und die Puppet Notes aktualisieren sich selbst. Also man hört drüber, ich habe noch keinen Chef gemacht. Oder,
kein Problem.
Oder man fährt halt komplett serielles Deployment und sagt halt, man rollt alles in einem Rutsch aus nacheinander, sodass man halt alle Hosts nacheinander ausrollt in Ruhe und dann in meinem Fall jetzt ist es zum Beispiel in Jenkins, der das Rollout macht, der darf sich halt auf einen Host connecten, der ausrollen darf, also halt als User auf die Maschinen connecten und dann auch halt den Puppet Agent aufrufen. Und dann hat man so ein bisschen das beiden Welten, dass man sagt, man stößt den Rollout an im Jenkins. Der verbindet sich zu den Maschinen, die er ausrollen soll, ruft den Agent auf und das Log hat man ja automatisch und ist ja normal einfach ein Shellout. Mhm. Und dann kann man darin halt nach Fehlern suchen oder man kann drin halt auch nach Fehlern grappen mit Plugins.
Und aber dann und so. Deployst du dann einen Host nach dem anderen? Dann
das ist dann ein Host nach dem anderen, genau.
Automatisch.
Genau, an der Stelle kannst du es ja auch wieder serialisieren. Du kannst ja sagen, du verbindest halt jetzt auf alle Hosts gleichzeitig und führst auf allen gleichzeitig einen Agent aus.
Also so ein Diskussionspunkt war auf der Colonabi. Auf der letzten war, dass man dann ganz schnell in diverse Probleme halt rennt. Also
das klingt sehr speziell.
Das wurde dann auch konkret, ich meine, an mindestens zwei Punkten gemacht. Also eine sind halt Migrationen. Ja, also du hast halt irgendwie Migrations, die für deinen Rollout erforderlich sind. Wenn du halt nicht alles gleichzeitig halt machst, so wie gehst du halt damit um, dass dann irgendwo alter Code läuft und irgendwelche anderen Sachen noch erwartet, die halt schon gar nicht mehr da sind und so weiter. Ist ja jetzt nichts Unlösbares, ne? Aber man muss natürlich, wenn man sich dann für so eine Art von Rollout entscheidet, wenn man sich halt darauf festlegt, okay, wir wollen irgendwie jetzt über eine halbe Stunde hinweg unsere Maschinen irgendwie ausrollen und nicht alles gleichzeitig, gibt's ja legitim. Ja. Aber muss man halt dann vorsehen, okay, du kannst ja nicht einfach Spalten droppen. Du musst halt irgendwie gucken, dass halt sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Schema das funktioniert. Wenn, ne, also
ja, da kommt ja auch heute dann die Frage, wie gut du deine Software gekapselt hast. So. Also wenn dein Backend irgendwie schreiend durch das Cluster läuft, weil halt irgendwie eine Spalte fehlt, dann
ich meine, das ist ja dann egal. Also gut, ich meine, du kannst natürlich dein System halt schön verteilen und kapseln und so, aber irgendwann musst du trotzdem auf die Datenbank drauf. Genau. Und du hast ja in der Regel auch mehr als einen Host, der dann auf diese Datenbank drauf muss. Also hast du ja spätestens da auch wieder das Problem. Ne? Also,
genau. Also aber so in der Traumvorstellung von SOA hast du ja die Migration gefahren und die Backends, die damit rechnen, dass es eine neue Spalte gibt, sind schon drauf angepasst und die alten Backends machen halt graceful.
Genau, aber du kannst halt dann, also wenn du halt dann zwei Application-Server, sag ich mal, hast, die jetzt halt diesen Dienst halt bereitstellen, die musst du dann halt gleichzeitig, also da musst du halt auch eine Strategie für haben. Ne? Also
genau.
Es ist halt egal, ob das jetzt alle auf eine Datenbank gehen oder nur ein paar auf eine, du hast halt dieses Problem halt immer. Genau. Und ein anderes Problem war irgendwie, ich weiß nicht mehr so genau, irgendwas mit Rails-spezifisches, mit Asset Aktualisierungskram, dass dann der eine Webserver dann schon irgendwie neue Assets hat und der, also kriege ich mir so ganz zusammen. Mhm. Aber kurz rum, das sind ja alles Sachen, die man halt lösen kann. Ne? Man muss mal mehr oder weniger Hirnschmalz irgendwie reinstecken, um das halt irgendwie so ein bisschen zu glätten, diese Problematik. Ab wann will man das halt eigentlich machen? Also ab wann will man den Mehraufwand fahren, zu sagen, ich muss Migration so mehrstufig machen, damit halt irgendwie jeder damit zurechtkommt und ja, also es ist, oder
ja. Beziehungsweise halt ab,
Sweetspot da finden.
Wenn du Backend-Maschinen hast, dann würde ich halt auch gleich schon irgendwie davon ausgehen, dass du zwei hast und dann hast du eh schon Schmerzen halt an der Stelle. Wenn du nur eine Maschine hast und
das ist einfach.
Dann kannst du an der Stelle so lange wachsen, bis das nächste Team das übernehmen muss und die schreiben dann alles neu und dann ist es erst wieder klein.
Ja, aber also gerade mit der Migration finde ich, also wenn du mehr Maschinen hast, wo auf die deployen musst und irgendwann wenn du nicht Gedanken drüber gemacht hast, dann kann es halt auch einfach sein, dass so eine Migration mal auf die Fresse fällt und dann stehst du halt auch da.
Ja, ja.
Und wenn das also, nicht Postgres ist, dann ist sie halt auch nicht in der Transaktion gelaufen und dann war es das halt.
Genau. Da habe ich zum Beispiel jetzt mit Flyway zu tun gehabt, das ist ein nettes Migrationstool. Das gibt dann einfach aus, bitte gehen Sie jetzt Ihre Backups holen.
So ein Alert.
Genau, ne, das ist nicht mal, das ist eine Info.
Im Logfile.
Damit sie die jetzt gleich haben, wenn wir weitermachen.
Genau.
Ja, also.
Aber wenn du an der Stelle jetzt zum Beispiel HTTP sprichst, wenn du jetzt von deinen Frontends auf deine Backends HTTP sprichst, dann kannst du ja schon ein bisschen danach filtern, sodass du weißt, ich roll jetzt den zweiten Host aus und in der Zeit kriegt er halt keine Schreibzugriffe und sobald der migriert ist, gehen die Schreibzugriffe auf den zweiten Host und der erste darf nur noch lesen oder so.
Also wie gesagt, man kann sich sicherlich verschiedenste Arten von Lösungen da einfallen lassen. Also der Punkt ist halt einfach, man muss was tun. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja cool, Deployment mit Chef. Ach, wir haben ja jetzt einen Server. Das ist natürlich doof. Wie machen wir das denn so? Weil, ich meine, wenn du halt in dieser typischen, in diesem typischen Rails-Modus bist, hier generierst du eine Migration da, machst halt hier gutes Feature gebaut, hier Cap Production Deploy Migration und ab dafür und läuft, ne? Ja. Und dann, also es ist halt nicht nur so, okay, du nimmst dir jetzt ja so ein Chef-Cookbook, das dann Deployments macht,
sondern. Nee, aber also das dann tut es vielleicht früher weh, was dann vielleicht auch eine gute Sache ist. Aber wenn du halt, was Pasch meint, ja, sobald du zwei Maschinen hast, du rennst auch ohne Chef-Deployment irgendwann in diese Probleme.
Ja.
Dass
ja,
du, klar. Dass irgendwer fröhlich Migration anlegt und irgendwas auf die Fresse fällt.
Genau.
Ja. Und ist dann vielleicht ganz cool, dass es früher auf die Nase fällt.
Ja, das stimmt, ja.
Aber diesen Ansatz halt irgendwie diese, also die Chef-Clients in dem Fall oder die Puppet Agents dediziert anzustoßen, das ist halt irgendwie dann die Lösung. Ne? Also das finde ich auf jeden Fall viel sympathischer, als bei Chef irgendwie darauf zu warten, oh ja, mal gucken, in der nächsten Stunde werden wahrscheinlich alle durch sein.
Ja, ja, das stimmt. Aber es löst natürlich trotzdem nicht das Problem, wenn du Migration hast, ne?
Nee,
weil
nee.
Du weißt ja trotzdem nicht in diesem 3-Minuten-Run, wann er dann, also dass dann jeder zum gleichen Zeitpunkt.
Ja, das muss Teil deiner Strategie halt sein. Also du musst jedes Rollout so machen, als wäre das eine Migration drin. Also es darf nicht so sein, dass du Angst hast, wenn da jetzt eine Migration drin ist, sondern du merkst, sollst am besten gar nicht merken, ob es migriert hat. Also,
ja.
Also muss schon ein ganz normaler Teil sein.
Also halten wir fest, wir wollen eigentlich so eine monolithische App haben, die mit einer Datenbank spricht und dahinter ist halt alles serviceorientiert, weißt du?
genau.
Problem solved.
Genau. Nee, wir können eigentlich festhalten, dass man schon gerne hätte, dass das Deployment Teil deiner Infrastrukturprovisionierung ist. Das war heute Mittag ja auch nochmal so ein Punkt. Ne? Ist das überhaupt, gehört das überhaupt da rein oder gehört das nicht da rein?
Und du musst halt noch vorher anfangen. Also deine Applikation muss damit klarkommen. Also du musst halt eine Strategie haben, wenn du nicht harte Downtimes haben möchtest, musst du quasi beim Entwickeln deines Features schon darauf
Rücksicht
nehmen.
Ja,
noch weiter davon, weil wenn du migrierst, dann ist es ja eine Version. Das ist ja nicht umsonst eine Version. Also genauso wie deine Software ist deine Migration ein Softwarestand. So. Und wenn du weißt, so ich füge hier eine neue Zeile in meine Impressionstabelle, so, dann wird wahrscheinlich das nicht den riesen Effekt haben und du kannst sagen, okay, mein Softwarestand hält noch die nächste Major aus, ob da jetzt nur die Migration ausgeführt wurde oder nicht. Und eine andere Migration irgendwie macht jetzt halt irgendwie eine große Migration über alle User-Tabellen. Und die wirst du nicht abwärts und downwärts kompatibel dann mitführen können.
Ja, das Einfachste ist halt wirklich einfach Downtime machen, ne?
Was heißt Downtime machen? Einfach so das Wissen um die Migration kannst du dann in der App hier abbilden. Du kannst ja sagen, so ich bin der Backend-Teil so und so und ich kann mit Datenbanken sprechen, die mindestens diesen Migrationsstand haben und maximal diesen Migrationsstand. Und dann kann dein Backend ja noch ein bisschen würdevoll mit der Datenbank umgehen, so selbst wenn die halt jetzt schon auf einem neuen Stand ist. So.
Genau, Software muss das halt trotzdem kennen. Also sie muss halt wissen, es kann sein, dass das Schema ist, kann aber auch sein, dass das jenes Schema ist.
Genau, und das ist schon wieder richtig hässlich gekoppelt wahrscheinlich.
Genau, also ist halt auch fies, ne?
Oder keine Datenbanken verwenden.
Ja. Oder keine schemabehafteten Datenbanken verwenden.
Genau. Gar keine.
Wobei, dann musst du den Scheiß ja auch machen, ne? Das ist ja nicht so, das ist ja eher noch schlimmer. Wobei, auf der anderen Seite, wenn du natürlich immer davon ausgehen musst, dass du unterschiedliche Sachen bekommst.
Kannst du einfach immer Code on the fly generieren.
Ja. Mhm. Und so Model-Driven Development und so.
Genau, schmeiße immer in so einen Code-Generator rein aus dem MDA-Umfeld. Und
dann fällt dann schon das Richtige raus.
Genau.
Und für den Rest schreibt man einfach in ein View.
Richtig. Ja, ist halt ein nicht deterministisches System wahrscheinlich am Ende. Naja.
Ja. Ja, gut, aber ich meine, so Zero-Downtime-Deployment ist dann vielleicht auch irgendwann einfach zu aufwendig, ne?
Ja. Also bei manchen Features.
Also man kann auch einfach keine Zeit beim Deployment verbringen und einfach die nächste Woche im Büro dran nacharbeiten.
Das geht auch.
Ja, aber also ich meine, das muss man ja auch irgendwann, die Entscheidung muss man auch irgendwann treffen, ne? Also wenn du halt irgendwann sagst, boah, wir müssen so viel extra Aufwand reinstecken und hässliche Sachen machen, um irgendwie das um halt jedes Deployment, egal ob Migrationen drin sind oder nicht, halt so sauber über die Buhnen zu bekommen.
Wahrscheinlich so ein
guter und stattdessen einfach zu sagen, alles trotzdem schon so weit durchzuautomatisieren, dass du das halt in 5 Minuten im normalen Fall halt so mit Downtime durchbekommst, dann ist das ja, also.
Ja, wahrscheinlich hast du 80% deiner Deployments sind eh ohne Downtime, weil die Migration nicht das Problem ist.
Ja. Genau.
Oder wenn man, was wir heute dann nach dem Mittagessen, wo du auch nicht dabei warst, besprochen hatten, wenn du zum Beispiel eine Nginx-Config hast mit 500 Sekunden Timeouts, so, und dann kannst du in der Zeit kannst du eine App migrieren und Mittagessen
und genau, dann Kaffee kochen.
Ist der Port immer noch offen.
Genau, ist kein Problem.
Läuft.
Läuft.
Geht doch nicht mit Nginx, muss HA-Proxy sein.
Ach so, stimmt, ja. Ja, das ist ja die Lösung.
Alles einfach
Timeouts. Requests festhalten.
Genau.
Migrieren.
Testen. Moment, ich komm gleich.
Später.
Ja, genau, cool. Andere ist gerade im Keller. Ja, cool. Das so zum Deployment.
Aber das, okay.
Aber so Tools dafür, ne, muss man sie eigentlich selber machen, ne?
Ja, und das, also, und das kommt halt extrem drauf an, wie du das halt machen möchtest, ne? Also wir haben
ja
schon gemerkt, so, dass es so verschiedene Gründe für verschiedene Strategien. Ja, noch eine Fassbrause, bitte. Also so, dass es halt gute Gründe für verschiedenste Strategien irgendwie geben kann und danach muss man halt irgendwie gucken, welches Tool.
Ach, hervorragend, Bast.
Welches Tool kommt mir da irgendwie am meisten entgegen und bildet das halt irgendwie ab, wie ich das halt brauche?
Ja.
Also ich würde jetzt nicht hingehen und im Vorhinein sagen, ja, ich möchte nacheinander deployen so und dann mal überlegen, warum man genau das eigentlich braucht. So,
ja, vielleicht kannst du auch gruppenweise deployen. Du kannst ja sagen, wie du machst halt irgendwie einen Rollout über die Frontends und danach über die Backend-Server und danach irgendwie.
Kann auch sein, dass du verschiedene Gruppen verschieden deployen möchtest, ne? Also. Ja. Frontend, ja. Stateless, alles gleichzeitig, scheiß drauf und Backend vielleicht irgendwie,
genau,
ja, so nacheinander, weil muss halt gucken, ja, also.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall nicht die eine Lösung. Nö. Ist halt stark irgendwie vom Umfeld, was hat man überhaupt für Tools zum Einsatz, wie, ja, ist halt sehr, sehr abhängig von dem, was man gerade
also
braucht.
Also du deployst dann hauptsächlich per Puppet, ja, die.
Nicken ist gut im Podcast, ne?
Ja. Über Jenkins via Puppet. Via Jenkins mit Puppet. So, ja, das ist krass. So, auf jeden Fall, Jenkins ist voll das krasse Tool.
Ja. Genau.
Geht für alles. Cronersatz.
Browser Shell,
genau. Ja. Deployment-System, alles. Cool.
Dann Chef Capistrano, was war das?
Ist
das?
Genau, für Leute, die nicht über Chef deployen wollen oder Puppet, sondern das mit Capistrano machen, aber trotzdem einen Chef haben, um die Server zu provisionieren. Und wie das dann halt so ist, gerade in der Cloud, dann ändern sich halt schon mal IPs oder sonst irgendein Kram. Mhm. Hat man mit diesem Chef Capistrano, ich habe es jetzt noch nicht konkret ausprobiert, aber es steht auf jeden Fall demnächst mal an, weil im Moment wird eine YAML gepflegt, wo die Hostnamen drin stehen, was halt total unpraktisch ist. Ist ja auch nicht sicher, ne? auf jeden Fall erlaubt es dir dann deine Rollen Chef suchen zu definieren.
Also das ist einfach so ein Chef-Client drin und du kannst halt.
Also ja, habe ich jetzt nicht genau.
API-Client meine ich.
Der wird irgendwie halt mit dem Chef-Server reden und du definierst halt hier, pass auf, das ist mein Chef-Server und für Stage, ja, die Stage-Rollen sind halt so und so zu suchen.
Eigentlich ziemlich cool, weil ja, ich habe das mal in ähnlicher Form auch, also ich musste mal, oder beziehungsweise ich habe mal mit Capistrano mal das ja so als, ja, Execution Framework mal irgendwie eingesetzt und habe dann halt auch über AWS-API dann die eigentlichen Targets halt rausgesucht. Das dauert halt ewig, aber das wird das wahrscheinlich, also was in der Richtung wird es wahrscheinlich sein.
Ja,
ne?
Genau, also man kann das halt auch einfach.
Du sagst halt die Chefrolle Datenbank, also deine DB-Server sind halt folgende, genau, Chefrolle, such die mir mal alle zusammen.
Man kann das Environment ja angeben, man kann dann ja auch sogar sagen, ich brauche nur die alle, die links im Rechenzentrum stehen oder alle, die rechts im Rechenzentrum stehen. Also,
ja,
man kann ja
da
beliebig
zweites drüber, rechts.
Genau, nur auf dem möchte ich jetzt deployen. Das kann man damit halt machen. Sah ganz cool aus und bevor man sich das mit irgendwie Knife auf der Konsole und da
das,
irgendwie selber zimmert.
Werde ich mir morgen, glaube ich, mal reinziehen.
Mhm. Mhm.
Das ist echt lustig, aber ich hatte was Ähnliches mit Puppet vor und es sieht so aus, als ob er das hier mit Chef macht. Also, weil wie gesagt, du hast bei Puppet ja das gleiche Phänomen. Du hast halt Master, hast halt Agents und du kannst halt entweder den Master so aufsetzen, dass die Agents mit dem sprechen können oder du machst halt masterlos das Rollout und die Agents bringen ihre Manifeste selbst mit und das kannst du ja. Also, weil so eine Lösung wäre halt spannend für so, ich brauche es halt einen Host und ich brauche nur irgendwie einen Nginx drauf mit der Config und ich schieße jetzt einfach mit Capistrano drauf.
Ja. Das finde ich auch ganz cool.
Ja
im Zuge von Chef also das Problem bei Chef hat man halt seine ganzen Kochbücher oder bei Puppet die Manifeste, das ist so, ne? Die,
ja, gleiches
Da steht halt irgendwie drin, was zu tun ist, also es besteht dann halt aus Rezepten, Attributen und allem anderen möglichen Schnickschnack. So, die schreibt man manchmal selber. Ganz viele davon gibt es irgendwie bei Opscode selber oder von irgendwelchen anderen Leuten bei GitHub oder Gott weiß wo. Und die sind natürlich dann irgendwie voneinander abhängig mitunter. Und das erinnert alles so ein bisschen an Gems, die ja auch voneinander abhängig sind und die man Gott weiß woher bekommt. Mhm. Und für Gems gibt es ja zum Glück Bundler jetzt an einiger Zeit. Und bis vor kurzem musste man das bei Chef irgendwie sich alles so selber zusammenlöten.
Und hoffen.
Und hoffen. Und dann irgendwie, das war, nein, wollen wir nicht drüber reden, das war ganz schlimm. ja, bei AdCloud nutzen wir im Moment Librarian Chef. Und Librarian ist quasi sowas wie Bundler für alles außer Gems. Mhm. Und Librarian Chef ist so das Einzige, was sie im Moment konkret implementiert haben, halt für Chef-Kochbücher.
Hatten wir das nicht schon mal, so dieses Plattform-Independent, hier dieses
Süß.
Plattform-Independent, hier Process-Spawner, unterstützt momentan nur Rails oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Und auch nur mit Ruby, nicht, noch nicht mal mit JRuby. Ja, oder sowas, ja. Also, ganz absurd. Naja, auf jeden Fall dieses Librarian Chef, also abgesehen davon, dass es einfach absurd ist zu schreiben, weil ich mich jedes Mal vertippe, hätte ich keine History.
Librarian.
Ja, genau, ist einfach ein blödes Wort. Ja, habe ich letzt per Zufall, also so halb per Zufall, irgendwie über die Suche nach bestimmten Kochbüchern halt gefunden. Berkshelf heißt es, von Riot Games, die League of Legends bauen. Und die haben irgendwie ihren ganzen Kram, sie machen anscheinend ziemlich viel Ruby und ziemlich viel Chef. Ist auf jeden Fall auch ein überhaupt lohnender GitHub-Account. Also die haben noch ein paar ganz andere interessante Sachen für Chef. Mhm. Und dieses Berkshelf, abgesehen davon, dass es eine eigene Internetseite hat mit einer akkuraten Dokumentation, sah viel, viel sympathischer aus. Also man kann auch mehrere Quellen im Berk-File heißt es dann. Heißt es Berk-File?
Aber glaube, das hat, hat das nicht so, also es lehnt sich doch bei einer Chef-File schon so ein bisschen an, oder?
Von ja, es ist, halt, die lehnen sich halt alle an das Band, also das Gem-File an. Ne?
Ja, ja.
Steht halt irgendwie Cookbook, Name und dann Version. Und bei diesem Berk-Shell, so wie ich das verstanden habe, kann man in dem Berk-File mehrere Sites angeben, also entweder Opscode oder irgendwie GitHub.
Sites sind dann so die
Cookbook-Repositories.
Genau,
oder? Die Cookbook-Repositories. Und Opscode ist halt die Community-API.
Mhm.
Und dann kann man halt auch sagen, hier, ich möchte das gerne über GitHub haben. Und alles, was er dann darüber installiert, löst er über das Berk-File dann halt auf. Was halt den Vorteil hat, dass, also ich habe jetzt halt den konkreten Fall gehabt, ich habe ein First-Class-Cookbook sozusagen geschrieben, was eine Abhängigkeit auf ein anderes Kochbuch hat, was aber eigentlich ja nicht ins Chef-File gehört, weil es ist ja schon eine Abhängigkeit von irgendwas, muss ich trotzdem ins Chef-File schreiben, weil es halt von GitHub irgendwo geladen werden muss und nicht von Opscode.
Mhm.
Ja, es ist halt das
doof.
Ist halt doof. Und wenn der das einfach selber checkt, irgendwie über Reihenfolge und so, ist das halt ganz cool. Und insgesamt scheint es so ein bisschen, ja, überhaupt ein bisschen besser dokumentiert zu sein. Es hat eine Vagrant-Integration, die fand ich ganz cool.
Ah, also Integration inwiefern? Also
ja, der hängt sich in den, also du kannst dann halt einfach, wie war das?
Du kannst ihn dann als Provisioner benutzen.
Ja, aber der hängt sich einfach so transparent, wenn du Vagrant Provision machst, dann zieht er sich einfach mit Chef Solo die Kochbücher, die da sind und führt dann Sachen aus. Also muss halt nicht, also der weiß dann halt einfach, wo die herkommen. Weil sonst hast du ja das Problem, du machst zwar Chef Solo, aber die müssen ja irgendwie auch noch, die müssen ja erstmal auf diese Vagrant-Box drauf.
Das macht er aber auch schon so automatisch. Also du musst ihm nur ein Verzeichnis geben.
Ja, genau, musst ihm ein Verzeichnis geben. Und das macht er dann halt für dich. Weil das hat
Berk-File. Ja, gut, okay.
Das ist halt ganz praktisch. Du musst halt nicht selber das irgendwie da eintragen, sondern er sorgt dafür, du kannst halt mit dem Berk-Chef deine Kochbuch-Dependencies managen. Und wenn du Vagrant dazu hängst, dann gibt er den Vagrant halt direkt weiter hier. Das ist das Kochbuch.
Aber das Berk wird doch dann trotzdem alle Cookbooks runterladen und die in den richtigen Orten legen, oder?
Ja, genau. Aber das
managt. Der sorgt halt dafür, dass das dann halt schon up-to-date ist und so weiter.
Genau. Und die ist halt irgendwie ziemlich easy, die Integration. Also du bindest das halt ein und machst dann halt Vagrant Provision und dann sorgt er halt dafür, dass das alles da ist, wo es sein soll.
Diese Probleme gibt es bei Puppet wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, da macht man einfach alles per Hand.
Also jeder schreibt einfach immer alles neu.
Genau, ne, es klingt wirklich genauso. Also es gibt halt die gute Idee eines Module-Files.
Mhm.
Dann gibt es manche Manifeste, die liegen bei Puppet Labs. Dann gibt es manche Manifeste, die liegen bei GitHub. Die werden geforkt, gepatcht, dann vergessen. die werden teilweise halt unter dem gleichen Namen einfach nochmal irgendwo anders hochgeladen oder die werden einfach unter dem gleichen Namen völlig umgeschrieben.
Es scheint doch irgendwie so ein prinzipielles Problem zu genau. sein.
Genau, ne? Das ist einfach, das liegt daran, dass die Leute zum Beispiel jetzt anfangen, irgendwie den Nginx mal unter Debian zu probieren, dann geht er da. Dann wird er eingecheckt, dann kommt irgendjemand, macht das Ding für Ubuntu lauffähig, bricht den Debian-Support.
Scheiß drauf, weil er hat kein Debian, sondern
genau,
nur Ubuntu.
Genau, ja, okay. So, dann irgendwann geht der Maintainer zähneknirschen dran, versucht das Zeug zu konsolidieren, dann kommt jemand, der das auf Red Hat haben möchte und dann ist meistens schon der Eigentümer verstorben, verzogen und die Teile liegen irgendwo herum. Also es gibt ein paar Sachen, die sind sehr gut, aber es gibt auch viel richtig schlechte Plugins.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich, also es gibt ja auch eine Menge Cookbooks, die einfach so einfach sind,
ja.
dass du dann einfach sagst, okay, bevor ich das jetzt hier da generisch eingebaut habe, um mein Problem jetzt zu lösen,
genau.
Mache ich es einfach neu. Also das ist zumindest genau, häufig, was man so antrifft.
Ja, genau. Und da das Problem hatte ich nämlich letzte Woche auch, weil ich bei Asyslog irgendwie was erweitern wollte, da habe ich mir erstmal sagen lassen, dass Asyslog eigentlich grundsätzlich eine schlechte Idee ist, aber das ist halt irgendwie bei Ubuntu halt am Start. Naja, ich brauchte auf jeden Fall eine Erweiterung für das Asyslog-Kochbuch, habe dann auch ein Fork davon gefunden, wo da Teile schon von drin waren, von denen, die ich brauchte, habe dann gedacht, okay, super cool, mache ich das einfach weiter, habe dann auch ein Issue bei Chef gefunden im Jira und da war dann schon, wie er das weitermachen wollte, er hatte das dann so eingebaut, hat gesagt, super cool, ne, ganzen Tag daran rumgewerkelt, das ordentlich eingebaut, machst du mal deinen Pull-Request auf. Drückst du auf Pull Request und wollt schon anfangen zu tippen und sehe dann die Box hier, bitte lies unsere Contribution Guidelines. Klick dann da drauf, denke, okay, machst du mal, ne, wenn die da schon was hinschreiben. Ja, habe ich dann einfach sein lassen. Man muss sich dann in diesem Jira erstmal einen Account machen, dann muss man da einen Bug aufmachen, dann muss man seinen Pull Request referenzieren und dann hat man irgendwann vielleicht beim Glück.
Also du musst jetzt nicht irgendwelche Patch-Files dann und
Dips Sozialversicherung
bei Jira. Nee, das nicht, aber es ist also relativ aufwendig, das überhaupt einzustellen. Und dann stand dann halt, ja, regelmäßig schauen wir da durch und entscheiden, ob uns das passt oder nicht. So ungefähr. So, und
ach, deshalb geht das nicht.
Curated Content.
Ja.
Deshalb klappt das nicht.
Und dann heute bin ich dann halt wieder darüber gefallen und da stand dann halt, oh, du musst dann irgendwas unterzeichnen, dass das.
What?
Wegen der Lizenz und. Also auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ist kein Wunder, dass es Kraut dort drüben ist. Auf jeden Fall der Chef hält.
Gott.
Ja, dann habe ich auf jeden Fall einen anderen Blogpost gefunden, der halt genau auf diese Problematik eingegangen ist. Ja, und es gibt wohl dann einen Common Pattern, um dieses Problem anzugehen.
Einfach.
Nämlich, dass du Rapper-Kochbücher schreibst. Und das habe ich jetzt auch gemacht und das ist eigentlich ganz cool. Also du nimmst halt das Basiskochbuch und schreibst dann deinen konkreten Kram da rein, weil meistens sind die ja, also für ganz viele Sachen, die können halt irgendwie so 80% und dann so ein bisschen Kram halt nicht, wie das Asyslog oder HAProxy, was ich jetzt halt brauchte. Gut, das machst du halt so ein Rapper-Kochbuch. Und kannst das einfach für dich selber pflegen und hast halt nicht immer den Hassel, dass du irgendwie das Community-Kochbuch, was du da geforkt hast, das musst du dann irgendwie aktualisieren, deine Änderungen wieder da reinspielen.
Naja.
Das ist alles so durchmischt. Also und da gibt es wohl auch ein Gem, was dir dabei hilft. Wie Chef Rewind heißt das, das habe ich aber mir nicht angeguckt, aber in dem Zuge hat er das auf jeden Fall verlinkt, der Typ.
Wobei, ich frage mich natürlich trotzdem, wieso, also ich meine, die Opscode-Kochbücher werden ja alle von Opscode maintained, ne?
Genau. Die sind auch alle, also gerade bei den Opscode-Sachen, das, was der Basch gerade meinte mit den Distributionen, das haben die ganz gut im Griff.
Mhm.
Und da habe ich dann auch das erste Mal irgendwie einen Testlauf gestartet, das hat eine halbe Stunde gedauert, weil er irgendwie vier virtuelle Maschinen hochgefahren und das auch ausprobiert hat mit Vagrant und all so ein Kram und Dinge runtergeladen.
Du hast das bei dir lokal?
Ja, ich war dabei, so ein Kitchen-Test-Ordner.
Achso.
Und mal auf hier, teste mal.
Cool.
Hat dann ziemlich lange gedauert, aber die scheinen relativ
viel Arbeit reinzustecken. Ich frage mich halt einfach nur, so wieso es halt nicht mehr Maintainer von Cookbooks halt gibt, die irgendwie unabhängig jetzt von Opscode halt da echt dahinter hängen, dass halt...
Ja, also das ist wohl so, dass du dann schon Contributor werden kannst, auch wenn du nicht für Opscode arbeitest. Also dieses Asyslog-Kochbuch wird wohl von einem mitmentiert, der halt von Riot Games ist.
Weniger
aber
dogmatischen Prozess da und ein bisschen...
Ja, aber es ist halt einfach auch, glaube ich, anstrengend so ein Teil. Also wenn das wirklich sauber durchlaufen soll überall, ist das einfach viel Arbeit, habe ich jetzt gemerkt. Weil ne, ich hätte dann ja eigentlich noch Tests schreiben müssen, muss dann dafür sorgen, dass auf CentOS, irgendwie Debian, Ubuntu überall sauber durchläuft und irgendwie Arch Linux ist ja, auch mal mit dabei.
Also,
ne,
also was natürlich vielleicht auch nicht für alle Projekte eine Lösung ist, aber wenn ich mir zum Beispiel das RIA Cookbook angucke, von das wird ja von Basho direkt gepflegt und gut, die buttern halt da ordentlich halt Zeit da rein, ne? Also du kannst halt, es ist halt super generisch, du kannst, es ist halt auch getestet mit zig Distributionen und also alles, was sie halt sowieso schon targeten und unglaublich mächtige Konfigurationsmöglichkeit, also trotzdem halbwegs übersichtlich, also nicht kein mega Brainfuck dann, da irgendwas zu konfigurieren. Aber ja, also vielleicht ist das halt auch so der einzige Weg, du findest halt Chef cool und du maintainst irgendein Projekt und dann nimmst du es halt einfach mit. So,
genau. Und du musst es auch mögen, weil ansonsten hast du das Problem, dass die meisten Leute du musst da auch dahinter stehen und auch irgendwie Interesse daran haben, das irgendwie so kompatibel wie möglich zu machen. Weil ansonsten hast du meistens Leute, die haben ein Problem gelöst, die wollen halt Varnish einsetzen und drei Parameter ändern. Das heißt, das heißt, du hast ein Manifest, was drei Parameter ändern kann, wenn du Glück hast irgendwie und nichts anderes kaputt macht. Aber eben, wenn du halt reingehst in diesen Sumpf testen, Cross-Plattform oder Cross-Distribution, allein halt die LTS-Ubuntus durchzutesten, ist ja trotzdem halt auch ein erwächster Aufwand. So. Und dann halt auch diese ganzen Variationen, die du noch hast, wenn jemand einfach jetzt so Nginx zum Beispiel installiert über Ubuntu, kriegt ja noch 5 Dateien mit, die einfach so herumliegen da drin und wenn du die nicht auch in deinem Manifest mit
aber, also drin hast. Eigentlich muss man ja, also mit dieser Ausgangssituation im Hinterkopf, muss man doch eigentlich das Contributen so einfach wie möglich machen, damit halt, also weißt du, damit dann einfach dieser Widerstand halt weg ist, zu sagen, ich fork den Scheiß jetzt einfach und kloppt das da einfach selber da rein, weil ich will jetzt weiterkommen.
So, naja, aber du hast im Zweifel jemanden, der das halt, wie gesagt, für Debian maintaint und der kann dein Change für CentOS nicht testen. So. Mhm. Und es gibt halt irgendwie keine gemeinsame Basis, dass man sagen kann, so irgendwie, es gibt jetzt einen Testcluster, auf dem das alles ausgeführt wird. So. Mhm. Also das wäre vielleicht eine Lösung, dass man irgendwo ganz viele Maschinen hinstellt.
Kann man das nicht mit
ganz vielen.
Ja, aber Homebrew hat ja jetzt so, ne? Ja, ist ja cool dafür gesammelt. Obwohl die halt auch nur Mac OS X tagen, ne? Also die Menge der Möglichkeiten wird da halt auch sehr stark einschränken.
Genau.
Ja, ist auf jeden Fall ein, auch da irgendwie ein relativ ungelöstes und komplexes Problem einfach durch die, und sowas wie React ist halt groß genug, dass sie da Energie reinstecken.
Ja gut,
ist
halt vor allem halt deren Interesse daran, die werben halt damit so, ist halt voll einfach, was den Betrieb angeht und dann sind die natürlich dahinterher, dass das halt dann,
ich glaube, Puppet
gibt's auch, dafür, dass es halt auch auf der Ebene halt sauber halt läuft. Ne?
Ja. So, und dann,
ansonsten, ist halt irgendwie noch so ein, also ist auf jeden Fall noch unbefriedigend und auch irgendwie noch so ungelöst. Und,
ja, aber das mit diesen Rapper-Kochbüchern, das hat sich jetzt ganz gut angefühlt. Das ist das erste Mal, wo ich denke oder gedacht habe, ja, das ist ein Weg, der mich nicht total ankotzt, ne? Weil dieses Forken ist halt für die Tonne. Und irgendwie komplett neu machen ist ja irgendwie auch blöd, weil
aber das, die anderen sind das ja schon. Aber das mit dem Rappen bringt dir ja auch nur, also du kannst, also was kannst du dann konkret dann damit machen?
Ja, ich habe jetzt, also du kannst
das dann Beispiel.
Zum Beispiel, also was ich konkret machen musste, ich wollte einen HA-Proxy installieren und dafür sorgen, dass der, also der kann halt nur nach UDP loggen, also schreibt nicht in File. Das heißt, ich musste auf jeden Fall einen A-Syslog so konfigurieren, dass UDP akzeptiert. Und das dann die Facilities, die im HA-Proxy angegeben sind, die wollte ich dann halt in entsprechende Files schreiben und irgendwie noch irgendwo anders hin forwarden. So, das heißt, ich habe jetzt so ein Rapper-Kochbuch für irgendwie Service Load Balance, habe ich es genannt, wo ich zum einen die Dependency definiert habe auf HA-Proxy und Asyslog, was schon mal ganz cool ist, weil das fliegt nämlich dann automatisch irgendwie aus irgendwelchen Databags, Rollen oder sonst irgendwas raus, sondern deine Dependency ist da halt hart verdrahtet. Du kannst da irgendwie konkret README reinpacken, wenn du so einen Load Balancer für den Anwendungsfall haben willst, dann kannst du die Parameter setzen. Die meisten davon werden einfach weitergereicht an HA-Proxy unten drunter. Mhm. Und nur irgendwie so diese Logging-spezifischen werden halt anders ausgewertet. Die werden nicht weitergereicht an HA-Proxy, an das HA-Proxy-Kochbuch. Und ich setze dann halt, also es gibt nur ein Default-Rezept, der sorgt halt dafür, dass der Asyslog installiert wird, dass die HA-Proxy-Config da in dieses entsprechende Verzeichnis gepackt wird, HA-Proxy installiert und fertig.
Also ein ganz häufiges Problem ist ja, dass dann halt irgendwie die Konfiguration halt irgendwie, ist halt ein großes Template und da sind dann halt so ein paar Stellen halt noch nicht dynamisch, weil der Maintainer noch keine Notwendigkeit gesehen hat, da diesen Wert irgendwie zu parametrisieren. Das kannst du ja dann nicht mehr, oder geht das dann auch, kann man das auch mit dem Wrapper machen?
Ja, also
das Template, das ist also
bei AsusLog ist halt ganz praktisch, ne? Du hast halt, der legt dir halt auch dieses eine Hauptkonfiguration an, die musst du in der Regel nicht anpacken. Also die Wahrheit ist, ich habe halt das AsusLog-Teil gepatcht und geforkt, was halt mir das erlaubt, aber im Grunde hast du da halt sowieso Unterverzeichnisse, wo du deine eigene Konfiguration reinpacken kannst. Dann habe ich da einfach jetzt ein Template selber gebaut, in das Rapper-Kochbuch gelegt, was ich da reinschmeiße.
Aber was heißt dann Rapper? Also das heißt, du hast ein Kochbuch, was ein anderes Kochbuch nur referenziert, nicht erweitert?
Nee, erweitern tut es das nicht.
Okay.
Ist also ein Template liegt bei mir und du kannst dann sagen, hier, schreib mal bitte das Template, nimm das hier, also schreib den Kram aus dem anderen Kochbuch, aber nimm mein Template.
Ja.
Also die haben dann irgendwelche Provider, wo du dann sagen kannst, hier, schreib mir mal so ein Konfigurationsfile. Ja. Für einen AsusLog und normalerweise nimmt er halt sein eigenes Template oder du kannst ihm halt ein anderes geben.
Okay, ja,
der
gut.
Sorgt also, halt einfach dafür,
ja, dass wenn er davon ausgehen kann, dass du das machen kannst, dann ja. Also, ja. Ansonsten hättest du bei Puppet halt auch ein Problem. Du kannst halt eine Datei ist eine Datei. Also,
da, klar, es hat auch seine Grenzen, aber in dem Fall, wo halt die Ausgangskochbücher relativ cool waren, war das ein ganz guter Weg eigentlich.
Ja.
Cool. Tja. So, das dazu. Und dann vielleicht noch, und dann können wir das Chefthema wahrscheinlich auch abschließen, habe ich noch einen ganz interessanten Bug, den Bug der Woche irgendwie. Oho. Bei Chef, völlig bescheuert.
Achtung, wir verlinken auf Jira.
Wir verlinken, Triggerwarnung. auf jeden Fall, wenn man über Attribute iteriert, dann verändert man das. Dann schreibt er das.
Trampel.
Dann schreibt er das Hash um, über das man da iterieren möchte.
In was schreibt er das denn
um? Ja, der verschachtelt das weiter und macht da Dinge. Es war auf jeden Fall, also ich hatte halt irgendwie eine Ebene und dann darunter, also diese Login-Konfiguration und der letzte Key war halt Login und darunter war halt ein Hash, wo dann die einzelnen Facilities mit den Files drin standen. Und da wollte ich drüber iterieren und die nach und nach Facility, File in die Config schreiben. So, da habe ich den Fehler bekommen und hat dann gesagt, nee, du bist hier komisch, irgendwie die Verschachtelung gibt's da nicht, weil du bist jetzt unter Login, Files.
Scheiße.
Okay. Ja, ist auch ein bekannter Bug, ist jetzt in Chef 11 gefixt. Lösung des Problems ist einfach, du Hash aufrufen, dann iterieren.
Scheiße. Aber das ist jetzt in der alten Version, also alt.
Ja, also die meisten reicht. Alle noch haben. Ich habe bei der Gelegenheit herausgefunden, dass Scalarium/Opsworks noch auf 0.9 läuft.
Also von API her oder was?
Nee, da ist einfach Chef 0.9 installiert.
Ja gut, ich meine, Amazon hat er genug Server.
Ja, genau, ist ja egal.
Scheiße.
Ja, so API-mäßig sind die
also so viel zu dem Gerücht, dass sie an der Chef 11-Entwicklung beteiligt waren, ne?
Ja, möglicherweise sind die sogar, die keine Ahnung, auf jeden Fall ist wohl da noch Chef 0.9-Kram irgendwie am Start.
Ja.
Naja, das, ich glaube, mehr habe ich nicht zu Chef.
Ja.
Die entsprechenden Links kommen, wie gehabt, alle in die Shownotes. So.
So war jetzt der Punkt für Chef-Contributen, ist anstrengend.
Ja.
Ja, genau.
Letzte halbe Stunde.
Ja, und dann hier wolltet ihr beide über VPN sprechen?
Wollten wir? Ja, nee, also ich habe nur irgendwie wieder mal nachgedacht, so wenn man da doch mal irgendwie unterwegs ist und in mehr oder weniger ja, wie drücke ich das jetzt aus?
Sauberen
Netzen. Also ne, manchmal will man halt irgendwie Internet haben und weiß aber nicht genau, was man da so für Internet bekommt. Also hier bestes Beispiel ist halt irgendwie C4 komplett ohne Krypto. Und selbst wenn man halt irgendwo ist, wo sich Leute auskennen und alle haben den gleichen Keys, das ist halt auch nur so eine, halbe schöne Sache. Und gut, ich meine, Worst Case ist halt irgendwelche Konferenzen mit hier WLAN ohne Passwort oder sonst irgendwas. Ja. Und da, klar, man könnte jetzt sagen, gut, dann nimmst du dir irgendwie deinen eigenen Server und tunnelst dann irgendwie da hin und her und also machst du irgendwie so ein Sox-Proxy oder so ein Kram. Da habe ich aber irgendwie keine sonderlich große Lust drauf. Dann suche ich mir lieber irgendjemanden, der da Ahnung von hat und gibt dem irgendwie ein paar Dollar und oder Euros und muss mich dann halt nicht drum kümmern und kriege das halt direkt so in verschiedenen Geschmacksrichtungen für die verschiedenen Devices und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und da hatte ich einfach mal so gefragt, wer so da welche Erfahrungen halt hat. Ich hatte schon mal, als ich als Freundin in China war und ich dann auch 2 Wochen in China war, irgendwie hier Vitopia gehabt so, damit das halt überhaupt irgendwie, also damit du überhaupt irgendwas machen kannst da in dem Netz. Aber ja, so war halt okay. Also war jetzt, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen und ja, da dachte ich einfach, frag mal so rum. Mhm.
Ich habe dich dann beschwatzt mit BlackVPN.
Ja, genau, BlackVPN hatte ich auf jeden Fall schon mal eher, also hatte ich auch schon mal vorher irgendwie gehört.
Ich hatte dich vorher schon mal beschwatzt.
Genau, da hast du mich vorher schon mal beschwatzt, genau. Vitupio habe ich aber trotzdem wieder irgendwie genannt bekommen. Und wie hieß es jetzt nochmal? Hier BestVPNs mit Z ist so eine ganz ominöse, also sieht halt aus wie so eine.
Sieht ja übel aus.
Ja, ich weiß gar nicht genau, was das. Also, das ist halt irgendwie so German VPN-Vergleich-Ding. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich, es ist halt einfach so eine Referral-Schleuder, ne? Also ja.
Ich habe auch noch einen Link mit fragwürdiger Domain mit reingeschmissen in die Notes, weil das war der Link, wo ich dann auf BlackVPN, glaube ich, gekommen bin.
Also ich habe bisher auch alles, was ich so gelesen habe, schien BlackVPN auf jeden Fall, die scheinen da schon ein bisschen Ahnung irgendwie zu haben und also ich meine, du kannst dir natürlich auch nur glauben, was die da erzählen, ne? Also wenn sie da irgendwie reden von wir loggen irgendwie nicht und machen das nicht und jenes nicht und da viel mehr als
glaube ich dir,
kannst du da ja eh nicht machen.
Ja.
Und das ist halt, wenn dann halt auch nur so ein Zusatzding, ne? Also einfach so für das gute Gefühl da.
Also bei mir ist es auch nur der Netflix-Adapter eigentlich, um
BlackVPN genau, an, Netflix und da, was an. Man da sonst so, das wäre dann auch noch so ganz nett, aber ich hatte tatsächlich halt vor allem dieses, ich weiß nicht, was hier lokal so abgeht, ich möchte mal irgendwo im Internet erst rauskommen.
Genau.
Macht BlackVPN irgendwie V6 oder sowas, oder weißt du da?
Habe ich nicht da zum Testen, kann ich dir nicht sagen.
Ah.
Das weiß ich nicht.
Hast du keinen Account
mehr? Aber im Zweifel glaube ich auch nicht, dass du aus irgendeinem öffentlichen Netz so einfach mit IPv6 rauskommst.
Ja, man kann ja mal fragen, ne? Also ich meine, heutzutage.
Würdest du im Starbucks einfach mal aufstehen und mal fragen?
IPv6 jemand? Ich hätte gerne noch so eine Latte und IPv6 zu mitnehmen.
Ja. Ja, nee, also ich weiß nicht, BlackVPN ab $7 oder $6 sogar, glaube ich schon, die kleinen Pakete und.
By now. Irgend sowas. 57 im Monat oder für 12 Monate $75.
Genau. Ja, also ich denke mal, dass das werde ich mir dann, glaube ich, mal klicken.
Oder du baust dir halt irgendwas zusammen, um eine EC2-Instanz irgendwo. Nee,
das ist alles Käse. Das ist halt vor allem ist das in der Regel auch, also ja, du könntest dir natürlich dir irgendwas zusammenbauen, was das dann so on demand dann startet, wenn du es gerade brauchst. Also durchlaufen lassen ist auf jeden Fall viel zu teuer. Das ist keine Frage.
Ja, aber für das, was du brauchst, reicht ja wahrscheinlich auch schon eine Microinstanz.
Das wäre natürlich unter Umständen ist das gar nicht so blöd. Das kann man doch bestimmt mit Chef automatisieren.
Mit Opsworks.
Ne? Nee. Also
Autoscaling.
Autoscaling, ja. Genau, nee, also wenn dann, also das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, sich so ein AMI zu basteln. Also so mit Chef macht halt keinen Sinn, weil das dauert alles viel zu lange. Also vor allem, wenn du eine Microinstanz hast und du willst dann alles erstmal da installieren, das dauert einfach ewig, dann halt eher so ein AMI basteln und das dann halt direkt starten. Dann hast du halt in der Minute das Ding am Start.
Ja, vielleicht gibt's sowas auch im Marketplace schon. Also.
Genau, so Netflix, Hulu, AMI, das zahlst du dann nochmal einen Cent die Stunde extra, so als Paid Software.
Als deutschen Steuer.
Ja, also muss ich mal gucken. Also tendenziell suche ich halt etwas, was halt sofort funktioniert und eigentlich auch immer funktioniert. Mhm. Ich meine, das ist dann.
Genau.
Also und vermutlich werde ich, also vielleicht mache ich es einfach trotzdem. ja, also so der Komfortfaktor ist, glaube ich, das, was, ja. Also ich meine, $75, ne, das ist ja, das kannst du bestimmt von den Steuern absetzen.
Das ist ja.
Ja, da fragt die Buchhalterin wieder, BlackVPN, was ist das?
Das steht auf VPNs.
Ja, genau.
Die Seite kann man, glaube ich, auch einfach ausdrucken und dem Finanzamt mitgeben. Das,
ja,
genau. Das geht in Ordnung.
Genau. Nee, ja, nee, kann man mal erst, kannst du doch ausdrucken und dem Finanzamt mitbringen. Ja, also wenn da irgendjemand noch irgendwie Tipps am Start hat oder so, dann ja, wäre ich da sehr auf jeden gerne. Fall für offen.
Genau. Aber ansonsten, wenn du jetzt wirklich irgendwo bist und ganz schnell was brauchst, was funktioniert, dann machst du dir halt einen Socksbox hier auf irgendeine Maschine, die
du kennst. Ja, genau, genau. Das habe ich auch schon hin und wieder halt gemacht. Ne? Das ist halt dann nur auf dem iPhone ein bisschen schwierig. Ich weiß, hätte ich jetzt ein Android, dann kann ich das auch machen. Aber und, nee.
So lange frickeln, bis die Batterie alle ist.
Nee, habe ich auch schon gemacht. Also
ja. Nur, ich meine jetzt, wenn du...
Das habe ich sogar...
Du kannst also, nur mal dem VPN-Provider nicht mehr vertrauen, als so irgendwie...
Nee. Mir geht es auch nicht darum, jetzt dann hier irgendwelche Dokumente WikiLeaks zuzustecken oder so. Ja, sondern einfach... Ich will halt so, ich weiß halt nichts über das lokale Netz und die Wahrscheinlichkeit, dass dann halt da lokal irgendwas irgendwie im Argen liegt, ist halt größer, als dass halt dann irgendwo irgendwas passiert. Und ich meine, heutzutage ist halt sowieso alles, also alles, was halt irgendwie relevant ist, geht halt sowieso durch SSL durch. Also das ist halt auch okay so, aber manchmal ist es halt ganz angenehm.
Und zwischen zwei NATs passt immer noch ein weiteres kaputtes NAT.
Wobei, da fällt mir direkt wieder ein, ein Railscamp in England. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ist auch schon ein paar Jahre her. Bin ich hier mit Railslauf, Jan und Tim
am Ende der Welt war das.
Gefahren. Am Ende der Welt, warst du auch da?
Nee, ich hab da nur von gehört.
Ja, es war
am Ende der Welt. Der Eifel, nur in England.
Genau, es war okay. Also Leute waren halt ganz lustig, aber ansonsten Location, und also diese 1200 Kilometer mit dem Auto fahren, das hat sich irgendwie auch nicht gelohnt. Also hin und zurück, ne? Aber auf jeden Fall sind wir zurück oder hin, ich weiß es gerade gar nicht mehr, mit der Fähre oder mit dem durch den Tunnel, weiß ich gar nicht mehr so genau, gefahren und wir hingen dann halt in so einer Wartehalle fest. Da gab es halt Free Internet, ne? So, geil. So, halt alles zu, ne? Irgendwie mehr oder weniger. Und da haben wir das nämlich halt genauso gemacht. Wir haben dann so mit hier SSL auf hier so hier
SSH.
Genau, wollten wir erst machen, ging aber nicht, weil der Port zu war. Dann sind wir dann auf die Hetzner, auf dieses Robots-Backend, dann hier dieses hier, wie heißt nochmal, dieses Java-Ding da, wurde hier auf diese Konsole da...
Diese Remote.
Frag mal den Chat.
Diese Remote, dieses hier, ach, ich weiß nicht, wie das heißt.
Erik-Karten da, oder was?
Ja, diese Management-Karten halt, ne? Damit du dann halt schön durch den Browser, also ne, da halt via SSL, das ging halt, ne? Dann halt erstmal so geklickt, dass dann, also auf den Server halt eingeloggt manuell, um dann den SSHD auch noch auf, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auf 80 oder ob ich ihn auf 53 gelegt hatte.
Wie lange fährt die Fähre nochmal?
Nee, wir mussten irgendwie warten, weil wir irgendwie zu spät, zu früh oder sowas. Wir hatten
also die anderen waren dann schon an Land?
Nee, wir haben 3 Stunden, wir mussten 2,5 Stunden überbrücken. Und halt das Umkonfigurieren hat halt irgendwie eine halbe Stunde gedauert und danach war dann halt tatsächlich halt Socksproxy auf und ja, das war cool. Also gut, okay, also die Hälfte der Wartezeit ging drauf.
Aber weiß man, warum man so eine Remote-Management-Karte
in den Server haben will. Genau. Genau, damit man halt durch DNS durch SSH machen kann, um dann normales Internet zu bekommen, ja. Naja.
Das klingt...
Das war lustig. Das war auf jeden Fall lustig. Vor allem dann so, ja, hier musste ich auf der Konsole mit Root anmelden.
Wie ist denn das Passwort?
Ja, wie ist denn das scheiß Passwort? Weil das machst du ja nie irgendwie.
Wieso, da kannst du dich auch mit dem anderen User anmelden? So, musst du nicht mehr Root machen?
Ja, ich weiß nicht mehr, das war war nicht mein Server auf jeden Fall.
Hast du dir einfach mal das Root-Passwort geben lassen, ne? Ja, so quer durch die Halle. gib doch mal gerade...
Ja, das kann ja eh keiner eingeben. Also es ist ja nur auf der ist ja auch geil.
Durch ein kaputtes Java-Applet, dann mit kaputtem Encoding.
Und, genau.
Genau,
weil das war ja nur gesicherte Internet, ne?
Es, klar. Es waren ja nur so ein paar UTF-8-Charakter drin in dem Passwort. Ja.
Na dann. Gut. Okay, also da, wenn du da was hast, aber wahrscheinlich wird es dann Black VPN werden.
Ne? Ich glaube momentan auch. Also.
Ja, und die paar Dollar, die kann man ja echt mal ausgeben.
Ja, also das lohnt sich eigentlich schon. Aber vor allem, wenn wir dieses Jahr auf den Kongress fahren, dann willst du da auf jeden Fall nicht ohne VPN hin.
Ja, das ist definitiv.
Oder dann willst du eigentlich auch nicht mit Computer hin.
Ja,
das ist wahrscheinlich
oder auch das. Richtig. Ja, aber selbst da, ich weiß nicht.
Naja. Vielleicht irgend sowas, was von CD bootet oder von USB-Stick und was man danach verbrennen kann.
Genau. Wahrscheinlich sowas. So, ja, eben habe ich auf ADN gesehen, die Flyer und so sind schon
fertig. Ja, kann man schon gucken.
Genau, sah sehr geil aus, der 30.
Bin auf jeden Fall mal gespannt. Dann hat mir noch die Redaktion hier so eine Frage reingeschrieben, ob Netflix und so noch mit DNS-Maß geht.
Ja.
Von wem ist sie denn?
Ja, von mir ist die Frage.
Vom Dirk. Ich habe keine Ahnung, ich habe das schon lange nicht mehr ausprobiert.
Also Hintergrund, irgendwann, also das ist glaube ich ein gutes Jahr her, gab es auf GitHub so ein Gist mit DNS-Maß-Konfiguration, wo man, wenn man die geladen hat, konnte man den ganzen Kram halt einfach gucken. Ich habe es jetzt eben, ich habe die Konfiguration auf meinem Rechner, aber ich habe mich dann jetzt nicht getraut, kurz, damit, naja, egal.
Aber zum Beispiel raus bin. Das, also ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob das jetzt für Netflix noch geht, aber da waren ja irgendwie ein Dutzend oder zwei Dutzend Dienste drin, die.
Ja, alles Mögliche. Hulu, Pandora. Nee, weil, ne, also wenn es jetzt nur um Netflix geht, nur um das zu gucken, ist das vielleicht eine Alternative statt.
Ja. Also VPN. Hypothetischer Fall, man möchte Netflix illegalerweise in Deutschland konsumieren.
Genau. Also jetzt nur akademisch.
Rein akademisch, ja.
Das ist nur eine theoretische Überlegung, selbstverständlich.
Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe es auch lange nicht mehr
theoretisch mehr ausprobiert.
Nee, nee, das kann man ja ausprobieren, um zu gucken, wie die so ihr Geo-Filtering
genau, machen. Genau, um eine E-Mail hinzuschreiben.
Das genau, dass das halt kaputt ist. Ja. Ja. Ja, also ich glaube, dass sie das aber immer noch so machen, weil das ist so der, das ist so der Standardfall irgendwie, ne? Also es ist super, super simpel. Das auch über Infrastruktur einfach abzubilden. Wenn du von da kommst, dann landest du bitte auf dem Server und da ist halt nur eine statische Seite drauf, die da so einen Stinkefinger zeigt, so von wegen, du kommst hier nicht rein. Und
ja. Okay. Na gut. Wissen wir nicht, kann man vielleicht nochmal ausprobieren, wer Bock hat. Ja, dann hast du, wer hat denn hier aufgeschrieben, CSS-Style-JSON-Selektoren?
Ich. Ich weiß nicht.
Wir kommen jetzt zum Cool Stuff.
Die TM? Die Cool Stuff TM-Rubrik, okay.
Ja, ich habe so ein. Ich weiß es nicht genau, wo ich das her hatte. Das heißt JSON Select. Oder das ist auf jsonselect.org zu finden. Das fand ich ganz cool. Also es gibt ja so diverse Ansätze, so um JSON zu queryen. Also so, es gibt ja dieses JSON-Path, gibt es ja, soweit ich weiß.
Genau, dann ist JQ, was wir schon gibt mal erwähnt hatten.
Dieses JQ, was halt so ein, nicht so eine wirkliche Spezifikation für Abfragen, sondern mehr so ein Tool ist, um so Transformationen und Abfragen auch und sowas ja, zu machen. Genau. Und das JSON Select, ich habe da mal so ein bisschen durchgeklickt, ist halt wirklich... ja, muss man sich halt wie CSS-Selektoren halt vorstellen. Also ist auch so von der Schreibweise her so danach angelehnt.
Der Name jQuery war schon vergeben, Leiter.
Wahrscheinlich. Und ja, es gibt ja so eine Try-It-Seite, wo man halt auch ganz cool irgendwie so ein Beispieldokument, das kann man leider nicht ändern, aber man kann den Input, also den Selektor ändern. Und ja, das ist halt in erster Linie halt erstmal eine Spezifikation. Es gibt eine Implementierung in Node und in Ruby, soweit ich weiß.
Kann man,
Ich habe keine Ahnung, wie das so performt, aber ich glaube, dass das so von der Benutzung her ganz angenehm sein kann.
Kann also, ich da an JSON hinpipen? Auf einen,
ich habe mir das Ruby-Teil noch nicht angeguckt. Also ich habe nur die Mail-Seite angeguckt bisher.
Weil das ist auf jeden Fall was ich letzt gesucht habe und mit JQ war das nur so halb cool.
Ja,
das ist halt nicht besonders
intuitiv. Also der Vorteil ist halt einfach, du kennst halt CSS so vom Prinzip her, ne? Und wenn das halt so sehr danach angelehnt ist, dann ist das vielleicht... vielleicht ganz cool, um da einfacher reinzukommen.
Ja.
Und also vor allem gerade so in einem Projekt halt gibt es da unglaublich umfangreiche, verschachtelte JSON-Dokumente.
Chef zum Beispiel?
Nee, noch viel schlimmer.
Nee, aber da ist es halt auch, da hatte ich es jetzt geworden.
Und super da praktisch. Brichst du dir einen ab, wenn du dann auf der 11. Ebene bist und dann irgendwie was raussuchen möchtest oder da würde ich mir auch so für die Software selber, also noch nicht mal zum Debuggen, sondern einfach in der Software irgendwie was haben. Gib mir mal bitte alle Elemente, die halt hier diesen Key haben und.
Aber wir reden schon mehr so von Introspection und jetzt Debugging oder würde man das auch also irgendwo produktiv?
Ich würde das vor allem, also ich glaube, also das ist noch relativ jung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht genau, wie.
2011.
Ich habe mir da, also ich habe es halt wie gesagt nur die Seite nur gesehen, habe mir jetzt noch nicht geschaut, wie gut halt diese Ruby-Implementierung ist oder die JavaScript-Implementierung ist. Ich meine aber, dass die Ruby-Implementierung einen Binary, also so ein Ding mitbringt, nicht nur eine API. Also für mich würde es in erster Linie eigentlich für Introspection und Debugging halt interessieren, weil irgendwie JSON-API, so redet man häufiger mal mit und da mal was rausfiltern und so ist halt schon ganz nett. Aber bei so komplexeren Sachen würde ich es mir durchaus auch, um sich so die von der Implementierung her das ein bisschen einfacher irgendwie zu machen, da durch das Dokument durchzutraversieren.
Also das Gem, was da verlinkt ist, hat keinen Binary.
Nee, okay.
Das ist ein bisschen, aber das kann man ja
wahrscheinlich nicht.
Das
kann man ja nachbauen.
Das ist ja, sollte ja kein Problem sein.
Ja. auf jeden Fall, ja, es ist irgendwie lustig, dass, also es fühlt sich, also Jason fühlt sich immer mehr an wie XML. Also diverse Transformationstools, ja, und JSON-Schema und was es nicht alles gibt.
Naja, das, ne? Das ist halt, ne? Oh, XML ist doof, lass mal was Neues. Ach, XML hatte doch so ein paar Vorteile, Mist, dann, ja, aber das können wir jetzt nicht sagen. Also lass einfach das auf das Neue packen.
Ich sag mal, so in ein paar Jahren gibt es dann so Tommel-Spec und genau. Tommel-Query und naja. Nee, aber fand ich halt vom Ansatz her ganz schön und von der Syntax auf jeden Fall deutlich eingängiger als das JQ. Und JSON Path ist halt einfach auch, also ich kenne keine wirklich vollständige Implementierung. Also es gibt zwar da auch 1000 Millionen Sachen, die man da machen kann, ja, aber die meisten machen nur so, ja, du kannst hier so mit gedottet irgendwie irgendwo rein navigieren, aber da hört es dann auch schon auf.
Ja.
Naja.
Gut.
Gut.
Sonstiges Cool-Stuff-Zeug. Ein Window-Manager für OS X.
Boah, also, X11.
Nee, andere. So. Also ja, ich glaube, Window-Manager ist auch gar nicht das richtige Wort. So ein, also es gibt ja für die Linux-Fraktion da beliebig viele ausgefuchste und abgefahrene Window-Manager, die man...
Also das ist ein, ja, Windows-Server, ne?
Nee, was
ist
das? Auch X11, genau. Also, aber es gibt halt irgendwelche, denen man beliebig skripten kann und die, also keine Ahnung, Awesome
Seesaw. Was willst du überhaupt machen? Also, was ist dein...
Also, tut mir leid, Dirk hat heute die Trolle gefüttert.
Die Trolle gefüttert?
Ja. Window-Manager, erklär da erstmal, was, ja, du überhaupt damit meinst.
Also, ich hätte gerne sowas wie per Shortcut den aktuellen Screen, linke Seite, rechte Seite, oben, unten, untere Ecke, resizen, durch die Gegend verschieben.
Nicht den Screen, sondern dein Programm oder Fenster,
was du gerade hast. Fenster, das irgendwie, ja, irgendwie sagen, hier, layout mir das jetzt mal so und so, und das gibt's halt bei Linux total geil alles.
Hence the name Window-Manager, du willst deine Windows managen.
Genau, so und...
also nicht die Microsoft-Windows. Scheiße, jetzt, sorry.
Die Fassbrause stand schon ein
bisschen. Was ist denn da los? Was ist denn da drin
gegoren?
Naja, auf jeden Fall habe ich irgendwie SizeUp habe ich seit langer Zeit. Das ist ein Tool, das macht aber hauptsächlich links, rechts, oben, unten, diagonal und maximieren und irgendwie so eine, ja, andere Größe.
Auf Vierteln kannst du das halt, so oben links, also als,
ja, genau, Viertelscreen. So ein Quarterscreen.
Was dann auf dem 27er mal lustig aussieht.
Genau, es ist dann halt irgendwie nicht so praktisch. Und manchmal will man ja irgendwie andere Layouts haben. Dann habe ich jetzt vor kurzem dann Moom. Ich glaube, Moom heißt es, ausprobiert. Das ist schon ein bisschen cooler. Das kann dann auch irgendwie, man kann dann so einen Mode wechseln, um Sachen zu resizen und zu verschieben. Mhm. Ja, war schon ganz cool. Hat dann wieder mal ein bisschen Geld gekostet. Und das nächste Tool, was das macht, also die Kohle ist, hat jetzt irgendwie ein paar Dollar nur gekostet. Scheiße, aber nur ein Tool, was das macht, wäre halt ganz geil, ja, wo ich eine Config habe. Und wie gesagt, ich habe halt bei verschiedenen Leuten schon unter Linux das gesehen. Das war halt. So, da habe ich zwischendurch dann immer überlegt, switchst du, um so ein Teil zu haben. War dann aber doch nicht geil genug irgendwie, aber und das Slate ist auf jeden Fall, das scheint ein, naja, irgendwie ein einigermaßen gutes Tool zu sein unter Mac. Also das kann man halt komplett ausskripten mit allem möglichen und welche Auto-Detection, was für ein Screen dran ist, dann pack mir bitte das Layout, wenn diese Apps da sind. Aber ich habe,
also wenn du den Finder nach unten rechts bewegst, dann ejectet der auch gleichzeitig die DVD, die du noch drin hast. Und
so was in solche, der Art.
Ja, ja.
Insgesamt habe ich es auf jeden Fall noch nicht ausprobiert, weil es danach aussah, als ob da viel Lebenszeit bei drauf geht, das zu konfigurieren.
Also ich muss, also
ist aber Open Source.
Ja, das, also ich muss sagen, ich benutze immer noch SizeUp.
Ja, ich auch.
Und ich benutze das aber weniger bewusst in letzter Zeit. Also seitdem ich vor allem Vim mache, glaube ich, habe ich halt irgendwie...
Glaubst du?
Ja, ich versuche das gerade so zeitlich irgendwie einzuordnen und also ich benutze das halt, um Fenster zu maximieren, so per Shortcut.
Ja, das mache ich auch.
Benutzt du auch diesen OS X Fullscreen-Modus?
Nee. Okay. Nee. Gott bewahre. Ich habe ja mehrere Displays dran, also das kann man ja nicht benutzen mit mehreren Displays. Nee, also Fenster maximieren ist halt so das, was ich wahrscheinlich am meisten nutze.
Mhm.
Und dann habe ich sowieso meistens maximierte Fenster mittlerweile irgendwie. Also weil ich habe halt meinen MacVim in Maximum, ja, in meinem Browser in Maximum und
ja, aber du dann auf einem zwischendrin vielleicht mal so Side-by-Side irgendwie Browser.
Ja, genau, aber Mail, das hält sich aber so relativ, also gut, wenn ich jetzt nur auf einem Display arbeite, dann wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber ansonsten, wenn ich halt meine zwei Displays noch dran habe, dann gibt es halt einen, wo halt so Mail und Kommunikationskram und so liegt. Das liegt halt irgendwo da. Ist mir aber scheißegal, wo das genau liegt. Das wird halt so irgendwie dahin geworfen. Und da, wo man halt so aktiv mit arbeitet, das ist halt eigentlich immer irgendwie Fullscreen und dann halt mit, also entweder Terminal mit Splits oder.
Ja, aber man hat ja meistens noch so ein bisschen Schüttgut, so Adium und
Skype. Genau, das kommt dann auf den zweiten Screen. So. Und ich, ja. Also ich wollte mir das auch mal angucken, das Slate, das ist ja so oft so, ist ja auch die Hölle. Das ist wahrscheinlich so wie eine WimRC pflegen, wahrscheinlich, so von der Konfigurationsmöglichkeit. Das ist
ein JavaScript.
Ja, ist ja noch schlimmer. Also, nein, aber. Also,
nee, noch schlimmer als WimScript geht nicht.
Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich da wirklich viel Zeit drin versenke, weil ich so momentan so meinem Workflow und Window-Management
und ging fort.
Also ich muss mich auch schon die ganze Zeit zusammenreißen, weil das ist für Window-Manager können wir eine Sondersendung machen eigentlich so, weil
ich bin
vorbelastet. Es gibt unter...
Jetzt müsste so eine Jingle-Maschine haben, ne? Die dann so dieses Ding, also so Sondersendung.
20.000 Hertz-Ton. Es gibt unter Linux gibt es Zopter, das ist ein Ruby Window Manager.
Ach, da habe ich schon mal was von gehört.
So. Und ich hatte den letztens mal wieder so ein bisschen zum Spielen und es ist so ein bisschen wie eine Offenbarung, weil du dann so eben dieses Gefühl hast, so wie konnte ich eigentlich die ganze Zeit arbeiten? So, das hast du für einen kurzen Moment. Weil man erinnert sich ja, es gab ja früher auch richtige Desktops unter OS X. Und also nicht so diese, ich schieb dir einen hinten dran und vergesse, in welche Reihenfolge die waren und Multiscreen ist nicht mehr.
Diese schöne räumliche Orientierung, die man sich mal verschaffen konnte, ne?
Ja, ist jetzt beabsichtigt.
Die Älteren unter euch werden sich dran erinnern. So. Ja. Oder als man noch zwischen den Desktops vernünftig Fenster draggen konnte und die dann auch da kleben blieben und
ja,
so.
Ja, ja.
Und Zaptel hat, das ist ein ganz normales Window-Manager-Konzept, der kennt Desktops und Screens. Und das hatte ich ganz vergessen. Ich habe das früher unter Linux auch immer gehabt, so, aber ein Monitor ist halt auch nur ein Screen. Das heißt, ich kann den ersten Monitor auf einen anderen Screen fahren als den zweiten Monitor. Und das ist ein ganz logisches Konzept. Das leuchtet sofort ein. Du möchtest halt rechts zum Beispiel E-Mail oder IM haben und links Terminal. Mhm. Also kannst du die rechte Seite switchen und nicht beide Seiten und dann kompletten Kontext wechseln, sondern du kannst halt sagen, auf dem rechten Monitor blende ich jetzt mal eben E-Mail ein oder mal eben Chat ein.
Ja.
Und sowas hat mir die ganze Zeit völlig gefehlt, weil man ist halt so auf diesem Denken, so ich habe eine große Rasenfläche und da kann ich zwar zwei Bildschirme drauf, aber es fährt alles durch, sobald ich den Bildschirm switche und Mac OS. Ja. Und mittlerweile, okay, ich bin jetzt teilweise auf der dunklen Seite schon, werde die ganze Zeit gemockt.
Das ist überhaupt nicht wahr.
Ja. Du wirst weggemockt, ja?
Ja. Aber das ist wirklich, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, so einfach so mal ein bisschen so in dem richtigen Window-Manager zu arbeiten. So. Das tut auf jeden Fall wieder gut.
Ja, wobei ich glaube, Slate ist nicht so richtig, wie wir
es gerade hatten. Ich hatte Better Touch Tool früher unter OS X. Das war halt ähnlich, so wie SysUp jetzt.
Du benutzt ja Ubuntu? Spaces? wie heißt das dann? Also mehrere.
Virtuelle Desktops.
Virtuelle Desktops?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Der Dirk benutzt das auch, glaube ich, ne?
Was denn?
Also hier mehrere...
Ubuntu, nein.
Naja. Gott bewahre. Nein, ich meine diese hier...
Spaces-Dinger. Ja, benutze ich auch.
Ja.
Bin ich auch ganz zufrieden mit eigentlich.
Ja. Also ich bin wirklich in ein richtiges Loch gefallen, als irgendwann 10.7 kam und die Anordnung weg war. Also es gab dann irgendwann nicht mehr... Es heißt jetzt wohl noch Spaces, aber es ist ja ein Witz eigentlich. Also man kann ja nur noch neue hinten dran sortieren und Vollbildfenster sind auch Spaces und
also ich benutze es mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt.
Okay. Ja.
Ich habe mir auf jeden Fall auch abgewöhnt, da räumlich durchzunavigieren. Ich mache halt immer nur Tab, also Application Switching und dann schiebt er sich halt da so hin, wo ist, was auf jeden Fall doof ist, weil vorher habe ich das halt, ne, man konnte ja dann auch mehrere Ebenen machen, also irgendwie 2x2 oder sowas. Und das ist auf jeden Fall jetzt alles nicht mehr und da, ich habe meine Benutzung einfach dem dann angepasst.
Wie man das so als Apple-Junge halt macht.
Genau, man passt sich halt an, dem Zeug, was da so kommt. Insgesamt finde ich es aber trotzdem immer noch besser, also irgendwie gar nichts, also nur einen Space zu haben, weil ich habe dann halt irgendwie einen, wo die Browser drauf laufen, dann einen, wo der ganze E-Mail, Kalender, Chat-Fu ist und dann halt einen, wo Terminal und
Web ist. Achso, okay. Das heißt, dir reichen die 27 Zoll Displays nicht, die du zum Arbeiten verwendest.
Ja, vielen Dank. Ich habe ja nur ein 27er jetzt, weil das andere irgendwie zur Hälfte dunkel ist. Und das ist einfach nicht möglich, damit zu arbeiten. Ich werde wahnsinnig.
Ja, gut. Okay.
Ja, ein 27er und dann das Retina. Das ist halt
viel zu wenig. Ein sogenanntes Problem aus der ersten Welt.
Ja, das ist zu wenig. Ich möchte gerne... Ja, das ist genug. Ich bin da auch noch... Ja.
Habt ihr zwischendrin mal Tiler ausprobiert unter OS X? Also so diese Tiling-Witz?
Habe ich nicht wirklich ausprobiert.
Also das, hatte ich zwischendrin mal. Es ist halt so ein Ding, was, wie heißt denn diese Accessibility-Komponente von OS X, die halt Fenster bewegen kann und
ja,
so. Also der benutzt halt diese Komponente, um die Fenster halt immer in dem Teil anzuordnen. Das heißt halt ein Fenster, also immer Fullscreen, aber halt mehrere Fenster. Also das heißt eins links, zwei rechts oder zwei links, eins rechts. Also der kann so ein Tiling. Und das ist dann sehr eigentlich ein richtiges Window-Manager-Konzept, aber es war halt unter OS X einfach Mist, weil die Fenster sich manchmal halt nicht richtig vergrößern lassen oder wieder groß rutschen, sobald man den
Fokus hinlegt. Ja, es ist halt drauf geflanscht, ne? Also die sind halt alle...
Also es kommt halt erst, das Fenster rendert sich und danach kommt er angelaufen und macht es wieder kleiner und sowas. Ja. Und Doc hat auch keinen Platz und so.
Ja, das ist dann doof. Ja, wir werden es vielleicht mal ausprobieren und dann berichten, aber wenn man, glaube ich, was Richtiges haben will, dann muss man das Betriebssystem wechseln. Glaube ich. Also,
wir warten auf das Jahr des BSD-Desktops.
Gut.
BSD-Desktop, weil der Linux-Desktop jetzt angekommen ist, oder?
Genau, jetzt können wir das nächste Mal.
Beim Autonormalverbraucher. Genau,
das eine ist durch. Jetzt geht's weiter. Ja, dann habe ich noch was anderes in der ähnlichen Richtung. Wir haben ja letzte Woche mit dem Lukas über sein .file-Zeug geredet. Und dabei, das habe ich mir dann nochmal angeguckt und den Temuxinator gefunden. Und der Basch hebt den Daumen. Das ist ein geiles Teil. Damit lässt sich halt irgendwie Temux-Sessions konfigurieren in einer schicken Art und Weise. Mhm. Ich benutze keinen Temux, aber für die Leute, die es benutzen.
Ich habe mal gehört, dass es in iTerms eine Temux-Integration
gibt. In iTerm 2 gibt es eine Temux-Integration.
Das ist korrekt. Ist das cool, wenn man das nutzt?
Ich habe so nie verstanden, wie die gemeint ist, ehrlich gesagt.
Das ist so frisch gemahlener Kaffee in eine Senseo.
Ja, also ich komme auf Temux absolut nicht klar. Also das.
Also wir können gerne mal ein Bootcamp machen dazu und
ja, gerne.
Auf den Händen,
also
getippt und
gerne,
so.
Aber das ist halt, also dieses, es ist einfach so komfortabel, in iTerm mit so Splits zu arbeiten. Das reicht, also keine Ahnung, also vielleicht.
Es ist noch komfortabler, dass ich nicht jeden Morgen halt neue Splits machen muss, sondern einfach auf die Maschine gehe, auf der ich war, und da ist halt eine komplette Session mit Splits und.
Ja.
Also für Remote ist Temux auf jeden Fall das Maß der Dinge, und da ist der Temux-Senator definitiv auch cool. Ja, aber lokal, also ich brauche halt unterschiedliche Schriftgrößen in meinen Splits.
Dito.
Und ich muss den Split auch mal Fullscreen machen können und dann wieder klein. Und das sind halt beides Dinge, die gehen in Temux.
Sachen selektieren.
Ja, das geht doch.
Das zweite stimmt nicht.
Dort das zweite stimmt, das kann man machen, aber man darf zwischendurch nicht irgendeinen Pane wechseln. Dann kriegt das nicht wieder zurück, verkleinert. Doof.
Ja.
Ja, gut, was für eine Einschränkung, ne?
Nee, nicht. Ich break halt immer. Also ich sage Break Pane und merge dann wieder. Also. Aber das ist nicht wirkliches Fullscreen, sondern es bedeutet halt, ein Pane wird zum Window dann.
Ja, und das kriegst du aber nicht an dieselbe Stelle wieder zurück, oder?
Nee, selbstverständlich nicht.
Ja, aber das ist ja. Das ist,
und das ist halt, also das sind so zwei Features, die ich in iTerm total geil finde.
Und wie ist das so mit Scrolling und so?
Das funktioniert ja alles. Das ist kein Problem. Das habe ich alles hingekriegt. Aber das sind die beiden Dinge, die mich davon abhalten, Temux zu verwenden. Weil ich halt von Schriftgröße 9 bis Schriftgröße 14
alles verwende. Aber so Sachen zu selektieren mit Umbruch, dann musst du doch in einen anderen Modus wechseln.
Das ist alles kein Problem.
Das geht jetzt mittlerweile? Hast du so mit der Maus so klack ziehen und selektieren? Und
ja, machst du Maus-Mode und dann ist so cool.
Das ist aber sowieso.
Dann habe ich bisher nur bei DAOs zugeguckt, die dann Temux benutzen. Ja, also irgendwie eine Million Shortcuts eintippen, um dann, kannst du mir mal die Zeile hier rüber kopieren? Oh, und dann werden dann 20 Shortcuts eingetippt, um dann in irgendeinen Mode zu wechseln, und dann wird dann das Ding größer gezogen, damit der Umbruch weg ist, damit der einfach so. Also ist keine Ahnung.
Ja, also das ist. Ja, aber das ist halt alles nicht, damit kommt man über alles klar. Aber die anderen beiden Sachen.
Ich habe das mit den Schriftgrößen noch nicht verstanden. Du brauchst die Schriftgrößen wegen Retina-Display oder wegen auch?
Nee, du hast ja manchmal irgendwelche Log-Ausgaben, die da laufen, irgendwelche Server, die du laufen lässt. Das willst du ja nicht immer so genau wissen, was da eigentlich passiert. Das muss halt irgendwie laufen, willst du irgendwie ein Auge drauf haben, musst du da durchfliegt. Aber dann hast du ja andere Sachen, die halt einfach auch mit, wo du denen ein bisschen mehr Platz irgendwie einräumen möchtest.
Also ich habe stellenweise irgendwo unten in der Ecke so einen kleinen Split, den habe ich aufgeteilt in vier noch kleinere Splits, alle mit Schriftgröße 8, wo dann irgendwelche
Matrix-Style.
Nee, also da läuft dann irgendwie, habe ich irgendwie so ein Tunnel-Ding da, damit ich hier irgendwie per SSL auf Localhost komme, irgendwie so ein Beanstalk läuft oder irgendwas anderes. Die machen noch nicht mal Ausgabe, aber ich will auch nicht, dass die als Systemdienst dauernd laufen, sondern nur, wenn ich aktiv an dem Projekt arbeite, wo ich das brauche. Und das hängt halt da unten drin, und ich will auch nicht ein extra Fenster, weil das fliegt dann auch um. ja, ist auch so mein eigener Workflow da, ob der sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht der mit Timos nicht.
Ja. Also ich glaube, sowas müsste man irgendwann mal kommentiert am Beamer irgendwie aufnehmen, wenn man überhaupt weiß, worüber man spricht.
Ja, das kann gut sein. Das ist
wahrscheinlich auch visuell, ist ein bisschen schwierig.
Naja, auf jeden Fall dieses Temuxinator, weil auf dem Server auf jeden Fall total geil und dafür ist das halt echt...
Nicht nur auf dem Server, also ich habe es auch lokal für Projekte, wo ich halt weiß, so ich habe einen Temuxinator-Config pro Kunde.
Ah, okay.
Und ich sage dann halt Start Kunde A und dann geht er halt rein, fetcht, macht Splits auf, startet Vagrant und so weiter.
Ja, das ist schon geil, das stimmt.
Ja.
Aber das können Sie doch mal auch bitte in iTerms einbauen.
Ja, das ich verstehe auch nicht, warum man es nicht mehr skripten kann. Das kann eigentlich...
Naja.
Gut, dann haben wir noch so ein bisschen so sonstigen Fu, wa?
Ja, was haben wir denn da noch? Zum einen, hier, GitHub hat ja nach wie vor irgendwie keine native Flutter-Integration.
Ja.
Ich habe so, dann mal geguckt, was man so machen kann und da kann man halt einfach so einen HTML-Button einbauen. Ne? Und da habe ich irgendwie so ein Tool gefunden, was das halt, da gibt es halt den Usernamen ein von GitHub und den Usernamen für Flutter und dann kriegst du so ein HTML-Snippet, packst in die README, ist gut. Viel interessanter ist aber, ich habe gittip.com gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das
war sowas Ähnliches
für Git. Flutter, genau.
Ist das Flutter für Git, ja?
Ja, aber so ein. Du kannst halt sagen, ich hätte gerne, also du kannst halt Ziele definieren und das ist immer wochenmäßig. Also du gibst halt Kohle pro Woche an die Leute. Und du kannst halt sagen, hier, mir ist egal, ich freue mich, wenn ihr was mir gebt. Und du kannst sagen, ich hätte, mein Ziel ist irgendwie $750 pro Woche zu kriegen, was halt das Ziel von Steve Klepnick ist zum Beispiel. Und man hat dann halt so ein bisschen Platz, da irgendwie so Kram über sich zu schreiben. Und das war es dann eigentlich auch schon.
Mhm.
Ganz interessant. Und das wäre noch viel interessanter, wenn Flutter einfach mal dafür sorgt, dass sie bei GitHub irgendwie eingebunden sind, nativ.
Es ist so ein bisschen ein amerikanisches Ding, oder? Ich habe das halt ganz oft schon mal vorbeirauschen sehen, aber ich kenne keinen, der bisher irgendwie Geld schon mal nach GitHub geschmissen hätte.
Nee.
Aber hier.
My goal is $750 per week. Und er hat jetzt $64 und 48 Cent.
Pro Woche, genau.
Also ist er noch ein bisschen off.
Genau. Und das Interessante ist halt, das, was dann da steht, ist tatsächlich das, was du pro Woche kriegst. Ich habe mich da jetzt auch mal, ich will wissen heute, was passiert, wenn man sich da anmeldet. Und, ja, ist auf jeden Fall. Ja, ganz interessantes Konzept und irgendwie ist es mir jetzt das erste Mal so, ich weiß gar nicht mehr genau wieso, aber bewusster geworden, was da, dass es das gibt. Naja, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn die Flutter-Jungs das auch ein bisschen stärker vorantreiben würden, die GitHub-Geschichte oder GitHub-Integration, weil ja, gerade so im Open-Source-Bereich wäre das halt total cool. Ne? Da würde ich halt total gerne einfach mal sagen, hier, gib mal. Die haben zwar auch diese. Man kann halt auch sagen, wie bei app.net und Twitter auch, ich möchte jetzt, wenn ich was starre, soll direkt irgendwie geflattert werden, aber starren benutze ich halt nicht unbedingt dafür.
Ja, das ist alles so behilfsmäßig irgendwie. Also
wäre halt gut, wenn ich das einfach nativ.
Ich weiß auch noch nicht so genau, warum GitHub da dann noch nicht irgendwie drauf.
Ja, vielleicht wollen die das Payment selbst machen.
So, keine Ahnung.
Nee, kannst deine Leute über die Organisation bezahlen.
Ja. Also bei ADN oder bei Twitter finde ich es halt okay, das mit dem Starring, aber oder mit dem Favorisieren, aber bei GitHub ist das irgendwie nicht ganz so praktisch. Naja. Ansonsten mal der Tobi hat einen Blogpost verlinkt über ADN, warum man doch lieber Sublime Text statt Vim benutzt.
What? Muss ich das lesen, Dirk? Oder?
Muss man da draufklicken?
Ja, kann man da draufklicken. Ist ein ganz
harmlos.
Ja, er ist halt selber
Vim. Ist ein Rickroll.
Nein, ist kein Rickroll. Basht ganz gut auf Vim und warum man das keinem mehr empfehlen würde. Und ist auf jeden Fall eine ganz interessante Lesung. Und dann in der Ecke habe ich mir letzte sagen lassen.
Was? Das war nur unter Recent Post. Stop using curved drop shadows. Verlinkt.
Okay.
Und Subtext ist I'm drunk. Ich wollte jetzt gar nicht ins Wort fallen.
Kein Problem. Das habe ich gar nicht gesehen. Absurd. Naja, ist auf jeden Fall, kann man sich mal durchlesen. Und ansonsten habe ich mir sagen lassen, dass RubyMine der absolute Mörderscheiß ist, um Ruby zu editieren. Und RubyMine ist eine auf IntelliJ basierende IDE.
Hm.
Also ob man jetzt den ganzen anderen IDE-Kram verwendet oder nicht, sei dahingestellt, aber so als Editor muss das wohl total toll sein. Ja, und das war's
New Dark UI Scheme.
Mhm. Oh, oh.
Ja, Sublime. Ich meine nicht so wirklich.
Also wenn du das Fass jetzt aufmachst, dann nee, geht dann heute keiner mehr vorziehen.
Genau. Ich muss auch mal aufs Klo.
Das wollte doch jetzt keiner hören.
Warum denn? Das sind ja alles Menschen.
Das also die, Toilette. Die jetzt immer noch zuhören.
Ja, die
nach Window Manager.
So und weit geschafft genau, haben.
Das ist dann jetzt auch egal.
Zum Glück haben wir jetzt keinen Hardcore-Emacs-User noch hier am Start.
Haben wir schon über Spaces geredet?
Haben wir schon.
Welche Spaces?
Dirk, wo warst du denn die letzte Stunde? Ja, nee, können wir mal.
Können wir mal stecken, ne? Aber hier zusammenpacken und fertig machen. So, ja.
Ja, ja.
Oh, so, dann vielen Dank, Basch, dass du Zeit hattest.
Wieder mal lustig.
Gerne, gerne.
Und bis nächste Woche, ne?
Genau.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.